wie willst du eigentlich leben?
Das ist eine gute Frage. Gleich mal den Einstieg verpasst.
In der ersten Folge. Weil das so eine tiefgründige Frage ist. Ja. Darüber muss man mal ein bisschen nachdenken. Da kannst du nicht sofort das rausballern.
Ich habe jetzt wirklich drüber nachgedacht. Deswegen war das Intro jetzt ein bisschen länger als sonst. Aber vielleicht ist es ja niemandem aufgefallen. Herzlich willkommen zur ersten, also für euch wahrscheinlich nicht die erste Filmmagazin-Folge im neuen Jahr. Denn wir hatten ja schon eine vorher aufgezeichnet und noch veröffentlicht, wo wir uns so ein bisschen mit dem neuen Jahr beschäftigen und was uns im Kino so bevorsteht. Aber das ist jetzt wirklich die erste echte neue Folge, die wir auch im neuen Jahr aufzeichnen. Also herzlich willkommen, frohes Neues, auch wenn man das jetzt wahrscheinlich nicht mehr wünscht. Also bis zum 10. ist ja, glaube ich, die Grenze.
Ach, das ist die Grenze, ja.
Ich glaube, das ist die offizielle Grenze. Gut. Nichtsdestotrotz, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch dieses Jahr oder beziehungsweise vielleicht sogar neu abonniert habt dieses oder Jahr.
Das ganz neu dabei, das wäre natürlich auch schön.
Das wäre auch schön.
Dann deswegen müssen wir uns erstmal vorstellen. Ja, genau. Weil diese Person würde uns ja dann gar nicht kennen. Deswegen hier zu meiner rechten Seite ist der Lukas.
Und zu meiner linken Seite ist der Martin. Für euch natürlich, wenn ihr uns zuschaut, ist es genau andersrum. Ihr könnt uns ja auch auf YouTube zuschauen. Wenn ihr uns nicht als Podcast hört, dann ist es genau andersrum. Also dann habt ihr uns aber natürlich gesehen. Also herzlich willkommen. Genau so geht's weiter. Also so ein bisschen zerstreut. Aber wir haben über diesen Film, über den wir heute sprechen, wir reden nämlich über einen Einzelfilm, das machen wir sonst nicht so häufig. Oder was heißt nicht so häufig, wir machen das in regelmäßigen Abständen.
Ab und zu kann man, glaube ich, sagen.
So einmal, maximal zweimal im Monat machen wir das, reden über einen aktuellen Kinostart. Heute ist auch so ein Fall, aber sonst reden wir über, ja, sag ich mal, gesellschaftliche Phänomene im Kino oder in Serien, im Film. Also so ein bisschen gucken, was auch die Popkultur gerade so macht, was da gerade so am Gehen ist. aber heute eben, wie gesagt, ein Film, der natürlich auch, in dem es natürlich auch um Gesellschaft geht, sag ich mal.
Geht es ja eigentlich in jedem Film, könnte man sagen.
Das stimmt, aber in dem nochmal ganz besonders. Mit Ansage, könnte man sagen. Und ein Film, den wir sozusagen auch als ersten Film genannt haben in unserer Jahresvorschau, nämlich neuen aktuellen Film von Hayao Miyazaki, dem wird ja immer als Großmeister des Animes bezeichnet und ich glaube, den Titel kann man ihm auch nicht absprechen.
Tatsächlich, ich glaube, es gibt auch niemanden, der sagen würde, das ist Quatsch, dieser Titel. Ich glaube, darauf kann man sich, glaube ich, größtenteils doch einigen, dass das so ist.
Genau, und wie von vielen auch schon getitelt wurde, der letzte Film von Hayao Miyazaki.
Mal gucken.
Wundert nur, dass der Film, der vor 10 Jahren kam, wie der Wind sich hebt, auch schon der letzte Film von Hayao Miyazaki.
Und das hat dann ungefähr 3 Jahre ja gedauert, bevor er dann gesagt hat, yo, ich mache da doch noch mal was.
Ich arbeite da noch was.
Deswegen, er ist jetzt 83 Jahre alt. Deswegen, ich hoffe auf jeden Fall, dass er noch vielleicht 1 oder 2 Filme sogar vielleicht noch machen kann. Aber ja, vielleicht ist es tatsächlich auch sein letzter. Man weiß natürlich nie, was passiert. Oder ob er dann wirklich keine Idee mehr hat. Aber das ist jetzt zumindest erstmal angekündigt. Der letzte Film des großen Hayao Miyazakis, der seit dem 4. Januar, glaube ich, in Deutschland dann in den Kinos läuft.
Auch einen Tag vor seinem 83. Geburtstag, kann man sagen.
Ob das bewusst war? Weil das ist jetzt nur in Japan und USA lief er ja schon länger.
Ja, ich glaube nicht.
Kann ich mir auch jetzt auch nicht vorstellen, das war wahrscheinlich zufällig. Aber ja, aber auch ganz schön zumindest auch schon mal zu sehen, dass das dann länger auch läuft im Kino und nicht nur wie jetzt bei Godzilla Minus One, das ist dann dieser komische Film aus Japan, den können wir vielleicht mal so ein Wochenende zeigen, sondern bei Miyazaki sagt man dann auch, okay, das können wir wie einen normalen Kino veröffentlichen und können wir das auch mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate vielleicht zeigen.
Aber beim Filmmagazin herrscht Gleichberechtigung, was diese Filme aus Japan angeht und deswegen haben wir natürlich auch diesem Film eine Folge gewidmet, das hat sich auch sehr gelohnt. Aber man muss auch sagen, der Junge und der Reiher, der knallt ja auch in der Kasse ordentlich rein, muss man sagen.
Knallt ordentlich, ja.
Also ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass er in Frankreich sogar erfolgreicher gestartet ist als Barbie, der andere große Kassenschlager aus letztem Jahr, aus vergangenem Jahr. Und ja, also auf Miyazaki kann man sich verlassen. Man hat sich ja wohl sogar in Japan dazu entschieden, auf eine groß angelegte Werbekampagne zu verzichten. Und den Film einfach zu veröffentlichen. Und er ist trotzdem der erfolgreichste Miyazaki überhaupt, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was Christopher Nolan wahrscheinlich für so die westliche Welt ist, wo man einfach nur seinen Namen draufklatschen muss und dann gehen einfach sehr viele Leute da einfach automatisch hin. Ich glaube, so ist es in Japan und Miyazaki auch ähnlich.
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er eine Qualität liefert und ein Versprechen natürlich liefert und dem auch immer wieder schafft, gerecht zu werden. Also wenn ihr werdet sicherlich einige Filme von Hayao Miyazaki kennen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist. Also die ganz großen, wenn man so Chihiros Reise ins Zauberland beispielsweise, oder auch vielleicht die älteren, vielleicht habt ihr auch Nausicaa schon mal gesehen, der ja offiziell kein Studio Ghibli-Film ist, sondern erst danach sozusagen dazu gezählt wurde, weil das Studio Ghibli-Team, das ist das Studio von und mit Hayao Miyazaki, die schon in dieser Konstellation gemacht haben, deswegen zählt man ihn quasi danach, davor schon dazu. Ja, den werdet ihr sicherlich gesehen haben. Oder das wandelnde Schloss oder Kikis kleiner Lieferservice, Prinzessin Mononoke und so weiter. Also es gibt zahlreiche Filme, die sich auch alle auf ihre Art lohnen und die alle auch was verbindet, nämlich ein bestimmter Stil, eine bestimmte Verträumtheit, Märchenhaftigkeit, kann man sagen.
Pazifismus, finde ich.
Pazifismus.
Auch wenn die Filme teilweise blutig sind, ja. Und es um Krieg geht, aber ist dann doch immer in den Aussagen häufig auch Pazifismus zu spüren, ja. Was auch in der Jung und der Reiher eine gewisse Rolle spielt.
Umweltthemen
auch ganz stark, ja.
Und also das liefert er auch in der Jung und der Reihe wieder. Kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Also man kommt da, was diesen Stil angeht und so weiter, auch auf seine Kosten. Denn er verzichtet beispielsweise auch wieder größtenteils auf computergenerierte Bilder. Also Hayao Miyazaki ist ein Verfechter. Das hat er auch bei seiner einen, als er seinen Ehren-Oscar bekommen hat und zur Oscar-Verleihung war. Vorher war er ja nicht da, eben aus Protestgründen gegen Krieg. Ich weiß gar nicht mehr, war das Irak-Krieg?
Wofür Chihiros Reise ins Zauberland den Oscar bekommen hat, ist er nicht nach Amerika gekommen, wegen aus Protest.
Ich glaube 2015 oder so ist er aber dann angereist für den Ehren-Oscar, und da hat er in der Rede auch gesagt, er ist froh, dass er dass er in einer Generation geboren worden ist, wo er noch mit Zelluloid und mit Stift und mit Papier arbeiten konnte.
Noch was ihn mit Christopher Nolan verbindet.
Ja, das stimmt.
Ist auch so,
das stimmt. Das Haptische und Analoge. Genau, also, und das sieht man auch. Also, diese Filme sind alle gut, ich sag mal, die alten sowieso gut gealtert, aber die animatorische Qualität, die nimmt nicht ab über diese Zeit. Die wird auch nicht krasser, ne? Man sieht da nicht irgendwie, boah, krass, guck mal, was die jetzt machen können mit 3D, mit dreidimensionaler digitaler Technik. Die werden wahrscheinlich, man sieht dann weniger Körner von Zelluloid, ne, wenn dann so Staubkörner drauf sind und so weiter, das es ja damals häufiger gab. Aber die sehen schon alle sehr ähnlich aus, kann man sagen. Ne, man erkennt schon einen Miyazaki, wenn man ihn vor sich hat.
Das war dann auch, wo der erste Trailer zu der Jung und der Reihe dann vor ein paar Monaten erschienen ist. Mhm. Dann auch nur ganz mysteriös, wo noch nicht zur Handlung bekannt war. Wirklich nur so Eindrücke, kleinere Bilder, die man so gesehen hat. Aber man hat sofort erkannt, dass es eher wieder ist. Deswegen, das kriegt man auf jeden Fall auch hier im Film zu liefern. Deswegen für Leute, die jetzt gar nicht gespoilert werden wollen, weil man muss ja doch ein bisschen auf die Handlung dann eingehen, der weiteren Kritik, die jetzt dann gar nichts hören wollen, weil das macht vielleicht auch durchaus Spaß. Weil das ist, kann man sagen, das ist auch ein Film, der bietet viele Rätsel auf und schmeißt ja auch vieles hin, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Das ist natürlich dann auch spaßig, wenn man davon noch nie was gehört hat oder dass im Vorfeld sich da noch nicht so stark informiert hat. Das kann ja auch ein Reiz sein.
Ja.
Deswegen für die Leute dann auf jeden Fall geht rein. Wenn euch das schon, der erste Trailer schon irgendwie gefallen hat, euch diese Eindrücke, ihr einfach Miyazaki-Filme liebt, dann werdet ihr, glaube ich, auch, ob es euch jetzt total begeistert oder nicht, aber trotzdem doch gefallen.
Ja. Dann drückt mal jetzt auf Stopp. Geht in den Film und hört dann die inhaltliche Kritik oder unsere inhaltliche Diskussion danach. Denn ich habe es genauso gemacht und ich bin damit gut gefahren. Also ich habe da zuvor nichts dazu gelesen, habe nur den Trailer geschaut. Und ich habe das, glaube ich, ein bisschen unabsichtlich so gemacht, aber es war die richtige Entscheidung, weil belohnt der Film, glaube ich, so ein bisschen unvoreingenommen. Daran zu gehen, in den Film reinzugehen, je nachdem, was man für Filme mag. Aber ich glaube, wenn man Miyazaki mag, dann ist das nicht verkehrt.
Ja.
So. Wenn man mit auch einer, ich muss also vielleicht was zur Erwartungshaltung, wenn man mit einer zu großen Erwartungshaltung rangeht, kann es passieren, dass man enttäuscht wird, aber wir werden noch drauf eingehen, warum das so ist. Er ist nämlich nicht, ich habe ein bisschen was dagegen, den Film sozusagen, ist er besser oder schlechter als die Chihiros Reise ins Zauberland? Oha. Ist er besser oder schlechter als Prinzessin Mononoke? Das ist, finde ich, Quatsch. Also so, weiß ich nicht. Ich meine, zwischen den Filmen liegen ja, zum Beispiel zwischen Chihiros Reise und dem liegen ja 20 Jahre. Miyazaki hat sich natürlich in diesen 20 Jahren auch verändert. Die Welt hat sich sehr verändert in diesen 20 Jahren. Und zu den vorhergegangenen Filmen nochmal, so ranzugehen, finde ich ein bisschen unfair. Und es wird dem, glaube ich, auch einfach nicht gerecht, so einer Diskussion über den Film. Aber gut, wir wollen anfangen.
Ja, mit der Handlung am besten, damit man erstmal weiß, wo sind wir überhaupt. Wir befinden uns im Jahr 1943. Der Zweite Weltkrieg ist noch im vollen Gange. Auch Tokio wird regelmäßig angegriffen. Fliegerbomber zerstören diese Stadt. Und da stirbt dann auch die Mutter der Hauptfigur, Machito. Chito wird da, glaube ich, ausgesprochen. Die Hauptfigur, Machito?
Na, Maito, aber man, das Maito. I ist so ein bisschen stumm, deswegen ist, da verbiegen sie sich in der Synchro im Film auch so ein bisschen, das Machito zu nennen.
Machito.
Aber ich sage jetzt hier Machito.
Machito, okay. Das ist zumindest so, wie man es, wenn man schreiben würde, würde es so Machito. Dessen Mutter stirbt in diesem in einem der Bombenangriffe. Der Vater heiratet daraufhin die jüngere Schwester der Mutter, also die Tante von Machito. Sie ziehen dann aufs Land.
Da ist das U übrigens nicht gesprochen.
Naja, auch.
Das lässt sich aber leichter sprechen.
Die Familie sozusagen, oder diese neue Familie, zieht dann aufs Land. Da hat dann irgendwie die jüngere Schwester hat da irgendwie ein Anwesen, ein sehr stattliches Anwesen, wo dann auch einige Hausmädchen oder Hausdamen dann schon eher, die sind ein bisschen älter, sich um das Haus kümmern und auch andere Leute.
Die sind
da
ein bisschen älter, ja.
Angestellt sind und sich da um das Haus kümmern. Machito ist natürlich mitten in diesem Trauerprozess, dass er gerade seine Mutter verloren hat und noch nicht wirklich mit dieser neuen Situation klarkommt. Es gibt dann einen mysteriösen Reiher, einen Graureiher, einen riesengroßen Vogel, der ihn irgendwie immer wieder beobachtet, verfolgt. Und dieser Vogel beginnt auch irgendwann zu sprechen, ihn ein bisschen zu necken, fast schon, in Rätseln mit ihm spricht. Und irgendwann entdeckt dann auch Machito auf dem Anwesen gibt es einen mysteriösen Turm, zu dem er dann auch gelockt wird von diesem Graureiher.
Den ein entfernter Onkel mal gebaut haben soll.
Genau. Und in diesem Turm geht Absonderliches vonstatten. Es ist nämlich, so viel kann man zumindest sagen, ein Portal zu anderen Welten oder zu einer anderen Welt. Und die wird dann Machito entdecken und erkunden.
Ja.
So kann man es, glaube ich, dann ganz grob zusammenfassen.
Genau. Und im Prinzip ist da viel Verarbeitung in dem Film, glaube ich. Also ob man jetzt sagen will, das ist ein autobiografischer Film, ich glaube, das zu sagen ist schwierig. Sicherlich findet sich immer was Autobiografisches. Er ist ja auch im Krieg, ich glaube, 41 geboren.
Ja.
Und sein Vater hat da ja auch was mit, hat ja auch in der Fabrik gearbeitet, in der Flugzeugteile hergestellt worden sind.
Flugzeuge sind ja sowieso auch ein ganz großes Thema und das Fliegen in Miyazakis Film.
Ja, genau. Und also sicher ist da was drin, aber Miyazaki gibt ja, glaube ich, keine Interviews mehr, soweit ich weiß. Deswegen ist es auch immer schwierig zu sagen, ja, das ist jetzt absolut autobiografisch. Bestimmt ein bisschen. Aber erstmal ist es natürlich eine Auseinandersetzung mit dieser neuen Welt, auf die der Junge trifft. Erstmal hat er die Mutter natürlich verloren, dann muss er aufs Land in eine ganz andere Umgebung, ne, mit einer neuen Mutter. Sie stellt sich ja auch vor als neue.
Du kannst mich jetzt Mutter nennen.
Du kannst mich jetzt Mutter nennen. Oder ich bin deine neue Mutter. Und er scheint seine Tante eigentlich, scheint er auch gar nicht zu kennen. Und das macht es natürlich nicht einfacher für ihn. Wohingegen beispielsweise sein Vater scheinbar total gut mit dieser neuen Situation zurecht.
Gibt es tatsächlich nicht eine Trauerphase von ihm oder so, ist immer irgendwie
oder wir sehen sie nicht
der scheinbare starke Mann, der das irgendwie durchsteht, der noch ja auch in einer Munitionsfabrik arbeitet und dort auch an der Produktion von Fliegerbombern auch beteiligt ist,
ne?
Oder weil der Chef ist, und dort dann auch irgendwann an das Anwesen dann halt auch Flugzeugteile geschafft werden.
Ja. Die ist auch ein schönes, also das auch finde ich ein spannendes Bild, es sind die Glasverdecke der Cockpits im Prinzip, die ja, ich will es nicht überinterpretieren, aber die spielen ja nochmal eine besondere Rolle, wenn man sich die Kamikaze-Jäger anschaut.
Ja.
Das sind ja eigentlich die Teile, die bei einem Schleudersitz, wenn der Pilot gerettet werden soll, weggesprengt werden, aber in dem Fall ja bombenfest sein sollen. Ja. Und ich glaube, es gibt auch so eine Szene, wo er sagt, guck mal, was für eine gute Arbeit das ist, sozusagen.
Ja. Und es
ist
auch gleichzeitig, sie sehen auch aus wie Särge, fand ich sehr stark, weil die sind am Ende sind es Särge. Ja. Und es wird auch nochmal, weil diese Fantasiewelt, in der dann Machito stürzt, ist ja auch so ein bisschen eine Spiegelung der realen Welt in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Und dort tauchen auch dann Glassärge tatsächlich zum Ende hin ja auf. Mhm. Und da fand ich das dann eine schöne Gegenüberstellung, sozusagen, wie sich das dann das Kind das dann zurechtbiegt und ausdenkt oder in dieser Welt das irgendwie interpretiert wird. Dort kommt dann auch sozusagen wirklich wie bei Schneewittchen quasi so ein Glassarg vor. Das fand ich dann auch mal eine schöne Metapher irgendwie.
Ja. Wo kommt eigentlich, also Wir haben, ich finde, der Film ist so ein kleines bisschen zweigeteilt. Wir haben am Anfang haben wir diese erste Phase mit der, oder vielleicht sogar das erste Drittel, diese Phase in der realen Welt, wo wir natürlich immer wieder so ein paar Elemente haben und uns fragen, was ist denn da jetzt eigentlich los? So kleine, also diese absolut fantasievolle Welt schickt so ein bisschen Vorboten voraus in Form des Reihers beispielsweise. Und dann tauchen wir ein in diese Welt. Aber in dieser Vorwelt passieren ja auch noch ein paar wichtige Sachen. Zum Beispiel kommt Maito auf eine neue Schule oder auf die Schule überhaupt. Und dort lassen ihn die Jungs spüren, dass sie mit ihm nicht viel anfangen können. Also er wird, glaube ich, verprügelt, herumgeschubst, verletzt sich dann auch nochmal selber. Den Grund dafür, also er haut sich eigentlich ist er nicht schlimm verletzt, aber er haut sich dann sozusagen mit einem Stein nochmal gegen den Kopf und fängt dann auch stark zu bluten. Wo dann auch sozusagen diese halluzinierenden Phasen nochmal stärker werden, sage ich mal.
Also wenn sie halluzinierend sind,
genau. Ja. Warum er das tut, das erfahren wir nicht. Wir können das interpretieren. Man könnte sagen, weiß ich nicht, vielleicht ist es ihm peinlich, so halb geprügelt zurückzukommen.
Wenn er verprügelt wird, dann richtig.
Genau. Will er den Jungs sozusagen nochmal ins Auswischen, indem er so schwer verletzt zurückkommt, dass der Vater ja offenbar auch Handlungen ergreift in der Schule und mit den Lehrern spricht. Aber das wird auch nicht weiter ausdiskutiert, ne? Womit kann das zu tun haben? Oder will er länger zu Hause bleiben? Will er nicht wieder zurück in die Schule?
Oder ist es einfach wirklich so ein Selbstzerstörungsmodus? In seiner Trauerphase, dass er anders da mit seinen Emotionen gar nicht umgehen kann.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch eine sehr eine gute Erklärung.
Genau, jedenfalls mit diesem Punkt starten dann so richtig die Reise in diese Welt, denn seine neue Mutter sozusagen verschwindet im Wald in Richtung des Turms. Das heißt, auch sie flieht so ein bisschen aus der Realität und er macht sich dann da zur Aufgabe mit einer der Hausdamen auf den Weg sozusagen sie zu finden und taucht dann ein in diese Welt, erstmal in diesen Turm, in dem dann der Reiher erstmal von einer bösartigen Kreatur zu einem Begleiter wird, sag ich
auch
mal.
Auch ganz, ganz typisch Miyazaki, der das auch in vielen seiner Filme immer wieder so Figuren erstellt hat und erschaffen hat, die so zwischen gut-böse wandeln, das nicht eindeutig zu fassen sind, das sich auch im Laufe des Films ändern kann, aber nicht nur einmal, sondern auch mehrmals und nie ganz eindeutig sind. Das fand ich immer schon sehr, sehr spannend, dass das im Gegensatz gerade zu westlichen Animationsfilmen, die dann immer, weil sie irgendwie sich vor allem an die Familie und an Kinder richten, irgendwie immer ganz starke Schwarz-Weiß-Zeichnungen haben. Oder wenn es eine Veränderung gibt, dann immer zu von Weiß zu Schwarz oder von Schwarz zu Weiß. Dann ist es aber auch erledigt. Dann kann ich diese Figur wieder einordnen. Aber das ist dieser Reiher, der auch wandelt zwischen er ist irgendwie bösartig, er ist groß, mächtig, er ist widerlich irgendwie auch so ein bisschen so eklig, er ist gruselig.
Er ist aber trotzdem auch majestätisch in der Reiherform.
Er ist aber auch irgendwie dann teilweise auch ein bisschen tollpatschig, süß könnte man ihn an manchen Momenten fast schon nennen, dass man ihn streicheln möchte und dann auch wieder nicht, dann ist es wieder auch total spannende Figur wieder, die man nicht fest einordnen kann.
Er schwankt von einem majestätischen Reiher zu einem alten Sack.
Ja.
So, kann man sagen. Oder auch bildlich.
Auch bildlich.
Und also das ist eine sehr spannende Figur, wobei wir da vielleicht erstmal ganz kurz über den Titel des Filmes sprechen sollen, weil der Reiher ist vielleicht eine Schlüsselfigur, aber der Reiher ist nicht so wichtig wie der Junge. Und ich finde den Titel, der im Deutschen und im Englischen da gewählt wurde, den finde ich einfach wirklich schlecht und nicht passend für den Film. Also ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich glaube, das war das in der Frankfurter, in der FAZ war das, wo der Titel auch kritisiert wird, einfach weil es irreführend, weil man will wohl irgendwie ein märchenhaftes Bild erzeugen. Ne? Der Junge und der Reiher, das klingt schon so nach Märchen. Dabei braucht es das gar nicht. Es geht gar nicht um den Reiher so richtig. Es geht um den Jungen. Und wir sehen ja auch die ganze Zeit die Perspektive des Jungen. Und im Original heißt der Film Kimitachi Hado Ikiru Ka. Übersetzt heißt das so viel wie lebt ihr?
Ja, und das ist auch ja ein Mahito findet ja auch im Verlauf des Films ein Buch, was von seiner Mutter hinterlassen wurde. Das ist genau auch dieses Buch, was dann auch die zentrale Frage stellt, wie lebt ihr?
Genau. Und dieses Wie lebt ihr Buch, das ist auch so ein bisschen eine lose Grundlage. Das ist ein japanischer Roman von aus dem Jahr 1937 von einem Journalisten, Gensaburo Yoshino. Und also ein relativ linker Journalist damals gewesen, wo in dem Buch spielen auch so ein bisschen wohl marxistische Tendenzen eine Rolle. Aber eben auch, es ist so ein Coming-of-Age-Roman, wo es um einen Teenager geht, der ein bisschen älter ist als Maito hier. Also es ist keine direkte Vorlage, es sind nur Motive genommen. Es gibt auch keine deutsche Übersetzung von diesem Buch. Es gibt wohl auch erst eine englische Übersetzung, seit Miyazaki angekündigt hat, auf dieser Grundlage ein Buch, einen Film zu machen.
Was auch schon wieder zeigt, was für eine Macht er eigentlich hat.
Ja. Aber das scheint wohl, also es könnte mutmaßlich auch ein prägendes Buch für ihn gewesen sein. Ist auf jeden Fall ein großer Klassiker, ein großer Coming-of-Age-Klassiker in Japan. Und deswegen finde ich diesen Titel einfach so absurd, das wollte ich nur mal sagen, weil das ist, ist Käse. Also Wie lebt ihr ist der bessere Titel, und wenn man sich den Film anschaut, dann passt Wie lebt ihr auch besser als Der Junge und der Reiher. Okay. Ich habe mich die ganze Zeit, ehrlich gesagt, weil ich wusste das vorher nicht, habe das erst im Nachgang gelesen, und ich habe mich die ganze Zeit über den Film gefragt, warum denn dieser Titel, warum? Also nur so viel zur Wichtigkeit des Reihers.
Ja.
Wenn wir in diese Welt eintauchen, also in diese Fantasiewelt, dann treffen wir natürlich auch noch ganz viele andere Tiere und Wesen.
Ja,
wir treffen zum Beispiel auch Pelikane. Die sind da am Anfang ziemlich böse. Wobei auch das nicht ganz gesetzt ist.
Also sie müssen auch, also meistens auch gefangen in einem System, was sie gar nichts anderes machen lässt, außer aus unserer Perspektive Böses zu tun.
Nämlich die netten kleinen Mochi-Monster oder Mochi-Teile.
Weißt du, was die heißen nämlich? Da hat natürlich wieder auch, also wer Mononoke gesehen hat, wird die auch sofort wiedererkennen. Also nicht genau die gleichen natürlich.
Nee, aber, also bei Mononoke waren es diese Waldgeister, genau, diese kleinen.
Warawara.
Ja.
Warawara, ja, genau.
Und dieses Mal sind es wirklich kleine runde Mochis mit kleinen Ärmchen. Das sind auch total niedlich. Die können dann irgendwann fliegen. Und das wird dann gesagt, dass das die Menschenkinder sind, die in den Himmel steigen und irgendwann dann auf der richtigen Erde geboren werden. Und die fressen eben die Reiher. Aber wir lernen dann auch später, dass die Reiher nichts dafür können, weil sonst würden sie verhungern. Also die sind die Gefangenen in einem System.
Ja.
Und dann lernen wir später noch die Sittiche kennen.
Sehr große, bunte, fünf Meter große Wellensittiche,
die
Menschen fressen.
Die Faschisten sind.
Und die Faschisten sind, also, tatsächlich auch.
Ja, man sieht dann irgendwann, sieht man ein großes, eine große Zusammenkunft der Sittiche, die immer mit Messern und mit Waffen gezeigt werden. Und auch in der Küche, sind, die dann so Duch.
Also D-U-C-H-E.
Und das, das erinnert natürlich sehr an den italienischen Faschismus, wo Duce, also Mussolini, der große Führer war.
Ja, wo Duce einfach nur heißt Führer, was Hitler auch so übernommen hat.
Ja, genau. Und daran erinnert das schon sehr. Und wir haben dann auch den König sozusagen, also den Führer der Sittiche.
Ja.
Ja, die wirken erstmal so ein bisschen lächerlich auch, aber die sind natürlich total gefährlich. Das kriegt Miyazaki auch sehr gut hin. Und das sind so die Wesen, die wir, natürlich gibt es drumherum auch noch ganz viele andere Wesen. Es gibt dann auch, es kommen auch wieder so Umweltthemen, ne, wenn so ein großer, ich weiß gar nicht, was das war, das ist ein Fisch, aber es ist kein Wal, sondern es ist ein großer Fisch, der wird gefangen und zerlegt, aber nur damit die anderen überleben können und nicht aus Luxusgründen, sondern
wirklich auch, wenn man ist einer Synergie mit der Umwelt.
Ja.
Ist man da und will die jetzt nicht ausbeuten.
Genau, und während dieser ganzen Zeit sucht Maito seine Stiefmutter, und schon während dieser Reise merkt er auch so ein bisschen, oder entdeckt er auch so ein bisschen seine Zuneigung zu ihr, weil am Anfang begegnet er sehr mit der kalten Schulter. Das merkt sie auch. Sie ist schwanger, das haben wir vergessen zu sagen. Sie ist schwanger mit seinem kleinen Halbgeschwisterchen. Auch deswegen macht er sich erstmal überhaupt auf die Suche, sie zu retten. Und währenddessen trifft er auch auf seine Mutter in junger Form, die so eine Art Feuermagierin ist.
Also man merkt, ne, wie viele Ideen und Konzepte da irgendwie jetzt hier reinfließen.
Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass am Ende ja der große Weltenerbauer sozusagen oder derjenige, der mit so weißen Marmorsteinen, oder wir wissen, nee, es ist kein Marmor, es ist irgendein anderer
Betonklötze
Stein. Mit Klötzen sozusagen die Welt im Gleichgewicht hält, der Herrscher des Turms, der auch so ein bisschen an Miyazaki selbst vielleicht erinnert.
Ich glaube nicht nur ein bisschen, tatsächlich, da würde ich auch mit der Deutung so weit hingehen, ja. Weil hier geht es dann letztlich um einen Weltenerschaffer, der irgendwie Welten erschaffen kann und versucht, in Balance zu halten.
Und einen Nachfolger zu finden, ist vielleicht
und
auch
und der Nachfolger
wichtig.
Halt sucht und das ja. ist halt irgendwie, ist es halt auch Miyazaki. Miyazaki ja. erschafft auch Welten und er wird nicht mehr so lange auf dieser Welt weilen, höchstwahrscheinlich. Ja. Und
er hat Maito auserkoren.
Der hat Maito auserkoren, der möchte aber nicht. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend, dass damit auch jetzt nicht irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie eine falsche Entscheidung oder so, sondern nein, das ist eben die Jugend,
eine Entscheidung.
Die hat eben andere Ideen ja. als das, was die Alten vielleicht haben. Ja. Und da wird ja wirklich dem Weltenerbauer gesagt, nee, habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Ich will nicht so ja. werden wie du. Und ich glaube, das, was du aufgebaut hast, ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich bin auch zufrieden mit meiner Welt, obwohl die auch sehr viel Schlechtes mhm. hat. Gerade natürlich in einer Welt, die ja. Gerade ein großer ja. Weltkrieg herrscht. Deswegen, und trotzdem wird das so akzeptiert. Und dann auch nochmal, glaube ich, da sehr direkt dann auf sein Erbe wird ja. da Bezug genommen.
Und der Weltenerbauer sagt im Prinzip eigentlich auch, ja, ist okay.
Das ist okay. Dann ist es halt so.
Ja. Das, aber auch da wieder diese Gefahr über diesen Duce, der dann im Prinzip diese Steine zerstört, einfach weil er sagt, ach komm, jetzt scheiß drauf im Prinzip. Jetzt mache ich hier einfach alles kaputt. und Also, wenn man das jetzt auf diese autobiografische Ebene hebt, dann kann es natürlich sein, dass er auch eine gewisse Angst hat, dass sein Erbe irgendwie zerstört wird.
Ne? Ja, aber er ist, glaube ich, damit auch sogar fein, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der Film sagt irgendwie auch so ein bisschen.
Dann kommt halt was Neues.
Dann kommt halt eben was Neues. Ja. Dann passiert was Neues. Ich meine, die Filme an sich so gehen sie jetzt nicht unbedingt weg. In den meisten Fällen, auch wenn sie vielleicht jetzt nur bei Streaming-Angeboten zu sehen sind, aber wenn man sich sie holt, hat man sie eine ganze Weile.
Ja.
Und an sich bleiben die ja erstmal so fest im Filmkosmos stehen. Ja. Deswegen, wenn ihr das, was danach passiert, zerstören wollt, dann zerstört es eben. Und ja. das finde ich eigentlich irgendwie auch eine sehr schöne Weitsicht.
Sehr weise.
Sehr weise, wirklich ja. sehr, als sehr weiser Mann, was es ja auch, was ja. er ja auch ist.
Ja.
Das finde ich jetzt auch sehr spannend. Aber wir können ja, was ich auch immer ganz spannend finde, so auch die Machart, ja, der Animationsstil. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass bei Der Junge und der Reiher noch mal deutlicher ist, dass das wie ein Gemälde ist, in das man schreitet. Es war ganz viele Szenerien, wo der Hintergrund total relativ statisch war. Sehr bewusst auch, wo sich das abhebt, wo sich die Figuren, die sich bewegen, sehr stark abheben von dem sehr statischen ja. Hintergrund. Das ist nicht schlecht oder so, sondern das ist wirklich auch mit so einer Qualität abgeliefert, dass diese Hintergründe quasi, die könntest du dir größtenteils alle so halt auch
als Gemälde an die Wand hängen.
Gerade dann halt auch ganz bewusst, ganz deutlich wird es dann auch wirklich in dieser Welt von diesem Weltenerschaffer, da gibt es irgendwie so einen gelben Balkonartige Welt, also besteht irgendwie so ein bisschen aus dem Balkon und so riesigen Küchenfenstern und die wirkt total wie ein Gemälde. Es ist total wirkt, da hat man das Gefühl, man sieht auch die Pinselstriche. Da bewegt sich aber nicht viel und dann halt nur die Figuren. Das finde ich nochmal sehr spannend, dass man hier wirklich so in eine irgendwie statische Welt greift. Und dann natürlich ich finde den Anfang auch super spektakulär, wo dann dieser Bombenangriff auf Tokio passiert und dort die Mutter der Hauptfigur stirbt und Maito dann so durch das Feuer von Tokio sprintet und dann das so alles so verwaschen und verzerrt
ist. Die Menschen verzerrt.
Man erkennt gar keine anderen Gesichter und das ist alles so wirklich verzogen. Alle Gesichter, der Rauch, das Feuer, das sieht super spektakulär aus. Auch super furchtbar in dem Sinne, aber ja. dadurch sehr effektiv ja. in seiner Aussage.
Ja, und auch gleichzeitig dadurch finde ich sogar weniger märchenhaft auch. Mhm. Damit korrespondiert auch so ein bisschen die Musik, finde ich. Also Joe Hisaishi hat wieder die Musik gemacht, wie bei, glaube ich, allen Miyazaki-Filmen. Aber diesmal, also es ist natürlich düster und dem Film angemessen zu großen Teilen und auch gut, keine Frage, aber es ist nicht so ein, oh, ich will das jetzt nochmal oft hören, ne? Wie bei einem Chihiros Reise. Ja.
Es ist jetzt nicht orchestral, oder?
Nein,
so.
Genau. Es hat keine so sehr wiedererkennbare Tonfolge, dass man sagt, wow, das kann ich auch ohne den Film hören, sondern die tritt in den Hintergrund. Genauso wie die Hintergründe eher statisch sind, würde ich sagen. Und das ist eine Entscheidung. Und das meinte ich vorhin mit dem, dieses Vergleichen mit den früheren Werken wird dem nicht gerecht, weil ich glaube, es ist eine gezielte Entscheidung gewesen, das so zu machen.
Ja,
und die hat auch einen Grund. Und die jetzt positiv oder negativ zu, kann man persönlich gut oder schlecht finden. Kann man sich dann persönlich sagen, okay, mir hat er nicht so gut gefallen wie Chihiros Reise, weil der bedeutet mir was anderes oder was weiß ich. Aber jetzt zu sagen, generell, der ist aber alt geworden, das würde ich gar nicht sagen, weil ich finde, Ich finde, der Film macht, der Film ist nochmal wie ein Essay irgendwie. Mhm. Der ist nochmal so ein großes, ich habe in vielen Artikeln gelesen, es ist so ein bisschen so ein Testament. Und das, dem würde ich widersprechen, weil der Film sagt ja gerade nicht, wem das Erbe gehört. Ja.
Du sondern, machst das jetzt weiter, ja, genau. Oder so muss es weitergehen.
Ja, und er sagt auch nicht, was mit dem Erbe passieren soll.
Ja.
Sondern der Film sagt eigentlich, ich bin cool damit. So, ist meine Interpretation.
Ja, ja, ja.
So. Und er macht trotzdem, und da bin ich wieder bei der Animation, es wirkt auch so ein bisschen trotzdem nochmal wie so ein, ah, guck mal, das gab's schon mal und das habe ich gemacht und das erkennst du da wieder. Zum Beispiel dieser Reiher, wenn der in dieser Form des alten Sackes ist im Prinzip, dann kann der nicht so richtig fliegen. Also als Reiher gleitet er natürlich majestätisch hin und her. Aber wenn er in dieser dicklichen Form ist, sag ich mal.
Also wenn der Mensch mehr hervortritt. Ja,
dann ist er so ein bisschen so wie ein Kolibri mit zu kleinen Flügeln.
Und dann zu schweren Körper.
Und zu schwerem Körper. Dann wird er so, muss er so ganz viel hin und her schwingen. Und wenn man, und das kennt man auch zum Beispiel aus Chihiros Reise, diese Mücke, die dieses kleine Nilpferdartige Ding trägt. Genau das haben wir auch schon mal gesehen, diese Art der Animation. Und da gibt's einiges. Und wir haben ja dann auch dieses Bild in diesem Turm mit den verschiedenen, oder die Mutter erinnert auch an Figuren aus vorherigen Miyazaki-Filmen. Wir haben dann dieses Bild in diesem Turm mit diesen verschiedenen Türen, die alle zu anderen Welten führen und anderen Zeiten auch. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen sehen als, guck mal, das sind die Welten, die ich erschaffen habe und die passen da alle irgendwie rein und die gibt es und die haben alle eine Gleichberechtigung. Und dann verabschiedet sich ja im Prinzip Miyazakis Mutter in der Form dieser jungen Feuerzauberin, verabschiedet sich ja von ihrem Sohn im Prinzip und sagt, das ist nicht meine Welt. Ich muss dahin, auch wenn ich dann sterbe später irgendwann, aber ich muss ja dahin, weil sonst sehen wir uns nicht. Und das ist auch cool für Mahito irgendwie.
Ja, ja, ja. Muss also, er dann akzeptieren. Das ist ja dann auch mit den Konsequenzen zurechtkommen, mit Verlust auch, ja. Das zu akzeptieren oder das, was zu Ende geht, damit was Neues anfangen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein ganz großes.
Und das Thema. Neue, was anfängt, ist eben dieses Leben mit in dieser neuen Familie im Prinzip,
genau.
Die sich dann offenbar auch irgendwie gefunden hat.
Aber deswegen ist er, aber er ist ja trotzdem insgesamt, was man jetzt vielleicht merkt, wo wir versucht haben, den Film zu rekapitulieren, der ist nicht einfach zu verstehen.
Nein.
Der arbeitet, wie du gesagt hast, essayistisch, szenisch, sehr schon märchenhaft, Märchenlogik. Auch immer ganz stark gibt auch so am Anfang eine Szene, wo Mahito das erste Mal diesen Turm erkunden will und dann so durch so einen Tunnel tritt und dann fast quasi im Turm ist, aber der ist so verschüttet, deswegen kommt er nicht ganz durch. Da gibt es so einen Spalt, wo er sich durchquetscht. Und das ist für mich ein totales Traumbild. Wenn man irgendwie, ist das so eng und man kommt irgendwie nicht durch, man ist aber so fast da, man hat es fast erreicht, aber irgendwie dann kommt so eine Platzangst mit dazu, finde ich so sehr beeindruckend. Und das ist aber natürlich so viele Bilder, Motive, die hier drin stecken. Und die Welt wird ja jetzt nicht, die muss man sich selber zusammenreimen ganz stark. Und ich habe auch schon gehört von Leuten, denen halt der Film ganz okay nur so gefallen hat, dann das doch auch teilweise irritiert waren davon, wie wenig hier erklärt wird, wie viel vorausgesetzt wird oder man sich das so selber zusammenbauen muss. Das ist natürlich herausfordernd und anders, als vielleicht andere Filme gestaltet sind. Und das kann einen durchaus auch vom Kopf werfen, weil das hat er jetzt in seinen anderen Filmen oder in vielen seiner anderen Filmen nicht so stark gemacht. Das ist natürlich immer mal wieder, kommt das auch vor, auch jetzt zum Beispiel das Ende von Chihiros Reise ins Zauberland, das ist auch so ein bisschen, was auf einmal dann so passiert. Das
was fange ich damit jetzt an?
Was fange ich jetzt damit an? Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Das ist jetzt nichts, was ich schon eine Stunde vorher irgendwie angekündigt hätte. Und das ist jetzt hier noch bei der Junge und der Reihe nochmal ganz, ganz, ganz stark. Aber trotzdem hat es mich irgendwie auch fasziniert. Deswegen, ich habe jetzt auch noch kein direktes Fazit dafür, so komplett fest, so ordne ich den jetzt ein. In der Miyazaki-Historie. Aber irgendwie bewegt und hat er irgendwie schon was bei mir. Und deswegen, das ist ja auch schon eine ganz große Leistung. Und es ist, muss man auch sagen, es gibt niemanden, der solche Filme macht.
Ja.
Also das kann man, glaube ich, ganz offen so sagen. Das gibt niemanden, der diese Art von Bilder und Stimmungen zeichnet. Auch gerade, wenn es ruhig wird, wenn wieder diese ganz typischen, der Wind durch das hohe Gras webt, an dem Teich, davor das Anwesen ist, und das einfach nur die Szenerie sich anzuschauen. Es gibt kaum einen Filmemacher, eine Filmemacherin, die das so melancholisch irgendwie inszenieren können, dass man sich darin verlieren will in diese Welt.
Und es gibt auch wenige, und da sind wir auch wieder, da finde ich, passt der Nolan-Vergleich auch wieder halbwegs, es gibt wenige, die einen Film, der so viele Rätsel offen lässt und eine Geschichte so wenig stringent erzählt, also im Sinne von, episch, ne? Also mit Handlungsbogen und Spannungsbogen so, und so weiter.
Ganz typische Heldenreise.
Auch wenn die natürlich mit drin ist, aber wenig klassisch erzählt, wie ihn und der trotzdem ein Millionenpublikum erreicht und auch, würde ich mal mutmaßlich sagen, vielen gefällt.
Ja.
Also das muss man schon beachten, aber natürlich, wenn man es auf sowas anlegt, auf so eine relativ kurzweilige Unterhaltung, dann wird man da nicht fündig werden bei der Jungen in der Reihe.
Das stimmt.
Ah, ja.
Ich finde es auch nochmal spannend, ich habe vor kurzem nochmal eine, das Kriegsthema noch ein kleines bisschen ansprechen, nochmal eine Doku gesehen über Japan und eine Arte-Doku über wie sich der Pazifismus in Japan verändert,
ja.
Weil das jetzt durch Bedrohungslagen in Russland und gerade China für Japan sich die Frage stellt, die sich direkt den Pazifismus in die Verfassung geschrieben haben lassen, mehr oder weniger auch, aber davon sehr stark überzeugt sind und dass es eine sehr, sehr starke pazifistische Bewegung in Japan gibt, aufgrund der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg, dass das sich jetzt aber ein bisschen wandelt. Es gibt zwar eine Volksverteidigungsarmee, aber die ist jetzt nicht unbedingt als Angriffsarmee gedacht oder die selber über viele Waffen verfügt, aber das ändert sich gerade so ein bisschen. Japan wird militärischer.
Ja.
Und wie gehen wir damit um? Und da ist nochmal auch so spannend, dass wir hier einen Film haben, der natürlich nochmal darauf ganz stark auf den Zweiten Weltkrieg schon bezogen, also nicht, das spielt dann Verlauf des Films dann nur über diese Metaphern eine Rolle. Ich finde auch, habe ich auch ganz gefragt, warum eigentlich Vögel? Also warum sind in dieser mystischen Welt neben halt dem Reiher und dem Pelikan, sind ja denn diese Wellensittiche, diese faschistischen Wellensittiche, warum sind es gerade Vögel so stark? Und ich glaube, hier kann man zum einen, sind das so ein bisschen die Metapher auf die Jagdbomber, weil das sind ja im Prinzip Vögel, die dann auch so stürzen, nach unten stürzen. Und was da schon gleichzeitig hast, natürlich auch dieses Flugthema wieder drinne, was ja Miyazaki auch sein Leben lang fasziniert, aber auch negativ vielleicht, so auch bedrohlich findet durch diesen Bombenkrieg, den er auch miterlebt hat. Deswegen finde ich das ja auch mal ganz spannend, dass dann diese Fliegerbomber quasi so über die Vögel hier in diese Welt mit eingearbeitet sind. Auch wenn dann im Verlauf des Films jetzt zumindest direkt jetzt Krieg nur so am Rande irgendwie so mal durchscheint und jetzt nicht so ganz offensiv angesprochen
wird. Aber schon das zugrunde liegende Thema jetzt, ne? Das zeigt sich ja nicht zuletzt auch an den faschistischen Sittichen, die absolut hochgerüstet sind, ne? Also die Pelikane zum Beispiel haben keine Waffen. So,
ja.
Die Sittiche aber schon.
Ja. Aber es ist nicht so, dass mir sagt, glaube ich, ganz aktiv die sich an die japanische Gesellschaft wendet.
Nee, also es ist kein erhobener Zeigefinger, aber man kann ihn auf jeden Fall als Mahnung schon so ein bisschen lesen, denke ich, weil es ist, wie du sagst, Japan hat natürlich auch jahrelang die Sicherheit aus Handel natürlich bezogen.
Und durch Schutz durch USA.
Und Schutz durch die USA. Also Japan ist das Land mit den meisten, das war auch in der Doku, die können wir auch verlinken, das ist eine sehr interessante Doku, das Land mit den meisten US-amerikanischen Stützpunkten auf nicht-amerikanischem Boden, die Japaner zu großem Teil übrigens auch selbst bezahlen. Aber da konnte man sich schon drauf verlassen. Und gerade jetzt, ihr wisst alle, was in den USA los ist, gerade jetzt bröckelt dieses Vertrauen in Richtung USA und vor allem das Vertrauen in Richtung der Unterstützung der USA im Ernstfall. So, ne? Und es gibt ja auch Äußerungen von Trump zum Beispiel, sich zurückzuziehen. Und da fragt man sich dann in Japan schon zunehmend, die hatten da auch in dieser Doku extreme Nationalisten, muss man sagen, die China am liebsten wahrscheinlich vernichtet hätten. Die gibt es ja auch in Japan.
Ja.
Diese Angst, ne? Ich meine, da gibt es halt Japan und es gibt noch Südkorea und man ist dann sozusagen, steht dann dort. Es gibt natürlich auch noch andere Länder, die ich sag mal westlich orientiert sind, aber das sind schon die beiden, die da am nächsten dran liegen, kann man sagen, mit Taiwan natürlich auch nochmal mit einer Sonderrolle, aber da fragt man sich dann schon sicherlich in Japan auch ein Stück weit zurecht, wie geht's eigentlich weiter?
Ja.
Und da in dieser Doku sieht man auch die Küstenwache, die natürlich mit diesen immer wieder Sticheleien von chinesischer Seite überfordert ist. Die Frage, die aufkommt, ist denn unsere Selbstverteidigungskräfte, die, wie heißen sie nochmal, JSDF, Japanese Self Defense Force, reicht das aus?
Brauchen wir eigene Atomwaffen oder so zum Beispiel, ne? Was dann auch so
macht. Das wird da auch angesprochen. Und das ist tatsächlich auch in Japan ein Thema. Und da kann man sich schon sagen, das ist das einzige Land, auf das in kriegerischer Absicht Atombomben abgeworfen worden sind und Städte zerstört sind, zivile Opfer gefordert hat. Und die überlegen natürlich, ob sie Atomwaffen brauchen. Wobei man auch natürlich sagen muss, es gibt da, wir sind da nicht so, steckt da auch nicht so drin, aber es gibt so, gibt guten Podcast, sicherheitshalber heißt, den können wir auch verlinken. Da gab es mal eine Folge um Atomwaffen und man muss sagen, Japan und auch Deutschland sind natürlich, sind nicht de facto Atommächte, die gibt es auch, obwohl sie nirgendwo stehen. Aber die sind natürlich zwei Länder, die sowohl das Material haben, als auch das Know-how, welche zu bauen. Das heißt, man sagt immer so, ja, okay, in einem halben Jahr hätte Japan Atomwaffen, wenn sie es wollen würden. Und Deutschland auch eigene. So.
Ja. Also, deswegen ist auch der Junge und der Reiher vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Ergänzung oder Kontrapunkt zum Godzilla-Film, der ja auch ganz stark in den Zweiten Weltkrieg und Krieg und Pazifismus und alles drum und dran anspricht, wo wir ja auch dann, auch wenn wir viel gelobt haben, den Godzilla-Film da in Bezug auf diese Aspekte ihn dann schon sehr stark kritisieren mussten, weil er sehr wohlwollend gegenüber den kriegerischen Handlungen Japans war und dass hier der Junge und der Reiher da deutlich melancholische, kritischere Film ist, was das anbelangt. Er geht natürlich nicht so sehr mit dem Erbe Japans um, jetzt irgendwie doch den Faschismus in Japan auch noch direkter anzusprechen, aber doch nochmal ganz anders, als wie es Godzilla gemacht hat. Deswegen auch sehr spannend, dass es diese zwei sehr erfolgreichen Filme aus Japan gibt, auch die auch im Westen sehr stark wahrgenommen werden, die auf ihre Art das interpretieren. Und irgendwie glaube ich auch sehr stark dann auch die Frage bei beiden Filmen auch ein bisschen so im Mittelpunkt steht, wie geht denn Japan so im 21. Jahrhundert mit der Rolle um und mit der eigenen Geschichte.
Ja, sehr spannend. Also ihr merkt schon, man kann diesen Film auch auf viele verschiedene, einfach weil er auch schon so mit so vielen Metaphern daherkommt. Ne? Der Film ist eigentlich auch eine ganz große Allegorie so und deswegen das sorgt dafür, dass man ihn auch ganz unterschiedlich lesen kann. Das finde ich so total spannend. Und ich habe lange nicht mehr über einen Film so viel nachgedacht, auch wie über den in Bezug auf verschiedene Sachen. Deswegen fand ich ihn sehr gut. Auch wenn er vielleicht nicht unbedingt unterhaltsam ist, im Sinne von, ich setze mich da rein und genieße und gucke mir einen tollen Märchenfilm an.
Und ist wahrscheinlich auch anders als andere Miyazaki-Filme, die man sich immer wieder angucken kann, weil es irgendwie so eine schöne Welt ist, verträumt ist und er ist trotzdem inhaltlich stark, sondern hier, der erfordert halt ein bisschen mehr. Der ist jetzt nicht so ein People-Pleaser in dem Sinne, aber Gott sei Dank sind solche Filme ja auch erfolgreich und in dem Fall sehr erfolgreich. Auch ganz schön zu sehen, aber ich glaube, er ist halt nicht dieser Easygoing-Film wie jetzt andere. Aber das ist ja auch vollkommen okay und gerade so ein Spätwerk, das ist ja auch irgendwie typisch. Ich finde es ja auch sowieso spannend, dass wir jetzt die letzten ein, zwei Jahre so viele große Werke nochmal von Altmeistern bekommen haben, von Scorsese. Michael Mann hat ja schon jetzt seinen Film in den USA veröffentlicht, der kommt auch bald bei uns. Ferrari ist auch nochmal so ein Großmeister, der nochmal was veröffentlicht hat. Ridley Scott macht ja immer noch pro Jahr irgendwie zwei Filme, wie er das auch immer schafft, auch mit 80 Jahren oder über 80 Jahren. Und hier Miyazaki auch nochmal, deswegen finde ich das schon sehr interessant.
Na, ich glaube, jetzt kommen halt die ganzen, jetzt verabschieden sich im Prinzip die ganzen, die in dieser großen, wirklich, wirklich, wirklich sehr goldenen Zeit, inhaltlich goldenen Zeit, nicht Hollywoods, sondern des Kinos, die sich jetzt so langsam Stück für Stück verabschieden. Ja. Nicht im Sinne von sterben, sondern im Sinne von ihrem Werk irgendwie versuchen einzuordnen, zu beenden.
Und das merkt man den Film auch immer sehr, sehr, sehr stark an. Also gerade auch bei Scorsese und Killers of the Flower Moon hatte ich ja auch erzählt, das ist auch eine sehr starke Auseinandersetzung mit dem Genre, das, wo der Film drin spielt, auch ist und hier auch dann Scorsese sogar selber auftritt, selber kommentiert seinen eigenen Film, mehr oder weniger kommentiert. Deswegen finde ich das auch mal sehr spannend, dass dann so Altmeister dazu tendieren, sich nochmal so zu rekapitulieren. Finde ich auch einen total nachvollziehbaren Schritt und macht es irgendwie auch nochmal spannender, wie sie sich selber irgendwie verarbeiten. Deswegen, da ist der Junge und der Reiher, glaube ich, auch eine sehr gute Ergänzung dazu. Deswegen, ja, auf jeden Fall absolut sehenswert. Ist natürlich wunderschön. Ich glaube, das ist auch durchgekommen. Das ist das auch das Tolle, auch wenn in 50 Jahren vielleicht dann das Menschen sich das erste Mal diesen Film anschauen werden, wenn die wahrscheinlich sagen, das sieht ja richtig gut aus. Ja. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch schön. Deswegen hat sich hoffentlich auch die ganze Muße und die Arbeit, die da sicherlich reingeflossen ist, dann auch gelohnt. Deswegen, ja, auf jeden Fall ein sehr besonderer Film, den es so sehr, sehr selten gibt.
Ja.
In dieser Art und Weise.
Gut, dann packen wir es für diese Woche wieder, würde ich sagen, und verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Jetzt geht's ganz normal weiter. Also wir haben ja keine Pause gemacht, aber jetzt geht's ganz normal weiter mit ganz frischen Folgen pro Woche. Bis dahin.
Bis dahin, ja.
Ciao, ciao.
Macht's gut.